Herzlich willkommen zu einer weiteren Bibelstunde. Wir wollen unser Studium des Petrusbrief fortsetzen. Das Thema heute ist das Kennzeichen echten Glaubens bzw. das Echtheitskennzeichen von Christen, die Liebe und was es mit dieser Liebe auf sich hat. Wir haben damit letztes Mal begonnen und wollen halt dieses Studium heute fortsetzen. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen, mit mir zu beten, die Gelegenheit zu geben, für den Rest noch reinzukommen. Lasst uns beten gemeinsam. Amen. Auch ich möchte dir vom Herzen danken sagen für jede Gelegenheit, wirklich jede Gelegenheit, dein Wort zu lesen, dein Wort zu studieren, Jesus dich darin zu erkennen, für jede Gelegenheit auch darüber zu reden und zu überzeugen, und es weiterzugeben, Herr, das ist ein Vorrecht. Herr, das ist das Mindeste. Du hast alles für mich getan. So ist das ein Riesenvorrecht, dass ich dich bekennen, von dir reden, von dem großartigen Erlösungswerk Zeugnis ablegen darf, auch heute Abend. Jesus, dass es gelingt und dass du wirklich darin groß gemacht wirst, das Großartige, was du durch deinen Tod geschaffen hast und deine Auferstehung, dass du es in die Herzen legst, Herr, da bitte ich dich, Herr, schenke Gnade, schenke Segen. Jesus, auch wenn wir äußerlich sterben, wenn wir äußerlich schwach sind, wenn wir äußerlich zergehen, so werden wir aber im inneren Menschen von Tag zu Tag neu aufgerichtet und gestärkt und wachsen da mehr und mehr in dein Bild, Herr. Das ist so eine herrliche Wahrheit und ich bitte, Herr, dass das Wort heute, die Speise heute eben dazu beiträgt, Herr, dass wir am inneren Menschen gekräftigt werden, am inneren Menschen gestärkt werden und mehr in dein Bild verwandelt werden. Schenke die Gnade, dass das geschehen darf. Amen. Wie kommen wir zu dem Thema Liebe als Kennzeichen des christlichen Glaubens oder des echten Christsein von Petrus? Vom Petrusbrief, wir sind in der ganzen Reihe über die Heiligung. Und nachdem den klaren Auftrag im Kapitel 1, ab Vers 13, wir die Heiligung gesehen haben, sind wir jetzt bei den drei Punkten, die uns jetzt ermöglichen, in dieser Heiligung zu leben und dieser Heiligung fortzuschreiten. Und das sind die drei Gründe, die sehr wichtig sind. Über den ersten haben wir schon nachgedacht, über den zweiten sind wir mittendrin, über das dritte kommt noch, alle hängen miteinander zusammen. Drei Gründe, warum wir jetzt als heiliges Volk das tun können, was das irdische Volk Israel nicht unter dem ersten Bund in der Lage war zu tun, ist, weil unsere Erlösung kostbarer ist als die Erlösung des irdischen Volkes Israels, weil unsere Reinigung viel tiefer geht als die äußere Reinigung des irdischen Volkes Israels und weil unsere Geburt eine bleibende Geburt ist und somit mehr ist als nur die irdische Zeugung, sondern eben eine geistliche, eine himmlische Zeugung. Also die drei Gründe, Erlösung, Reinigung und Geburt, sind die Grundlage dafür, dass wir das, was Gott eigentlich von dir und von mir fordert, nach dem Gesetz, heute in der Lage sind, auch das zu tun und zu leben. Das übersteigt hier unser Verstand, was Gott in Jesus Christus gemacht hat. Also dieser neue Bund, mit was für besseren Verheißungen er gestiftet worden ist und was für eine größere Kraft da am Wirken ist, das ist eine herrliche Wahrheit. Und wir lesen jetzt diesen Vers, mit dem wir uns beschäftigt haben und heute auch wieder beschäftigen werden. Das ist der Ausgangsvers, das ist Vers 23, also 22 und 23, nee, Vers 22, Entschuldigung, nur Vers 22. Ich lese nur ihn. Da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander anhaltend aus reinem Herzen. Also da die Herzen gereinigt sind, sind wir in der Lage, eben aus reinem Herzen, darum, weil die Herzen gereinigt sind, sind wir in der Lage, einander anhalten, beständig, fortlaufen, nicht nur einmal kurz, sondern beständig und fortlaufen mit allen Schwierigkeiten, mit allen Umständen, mit allen den Problemen und Sünden, sind wir in der Lage, einander zu lieben. Das ist das, was die Grundlage ist. Wie kommt Petrus da auf einmal auf die Bruderliebe, auf die Geschwisterliebe, wie kommt er dazu? wir sind befähigt, nach den Geboten Gottes zu leben. Und das Kern, die Kernaussage oder die Zusammenfassung des Gebotes und das, was eigentlich das Gebot Gottes ausmacht, ist Liebe. Und das, um was es eigentlich geht, ist Liebe. Und die Zusammenfassung der Gebote Gottes ist Liebe. Und das war schon immer so. Daran hat sich nichts geändert. Was sich geändert hat, ist, dass wir jetzt nun in der Lage sind zu lieben. Wir sind befähigt worden. Wir sind gereinigt worden zu lieben. So wie ist das geschehen? Durch das Blut Jesu Christi wurde unser Herz gereinigt, sodass der Heilige Geist in uns Wohnung nehmen konnte. Und dieser Heilige Geist, der nun in uns Wohnung genommen hat, beginnt einen Reinigungsprozess. Das, was die Schrift in Hesekiel 36 uns beschreibt. Wäscht uns am Inneren, unsere Herzen rein, indem er uns von den selbstsüchtigen und egoistischen Gedanken der Selbstliebe und des Egoismus reinwäscht und uns somit überhaupt in der Lage versetzt und überhaupt in die Lage uns ja fähig macht, dass wir nicht permanent uns selbst lieben, sondern eben Gott und den Nächsten. Die Grundlage und das, was es braucht, um Gottes Gebote zu erfüllen, ist Liebe. Um lieben zu können, braucht es eine Reinigung. Das ist ein grundlegend, das ist sehr, sehr grundlegend. Ich möchte euch ganz kurz da in diesen Gedankengang hineinnehmen und dann uns diese Liebe anschauen, von der Petrus da spricht, diese Bruderliebe, ungeheuchelte Bruderliebe, anhaltende Bruderliebe. Darf ich euch kurz hineinnehmen ins Gesetz? 2. Mose 20, können wir uns gut merken. 2. Mose 20 und 5. Mose 5. Deswegen, das ist eine gute Eselsbrücke. Ich möchte euch zeigen, dass letztendlich die Liebe die Erfüllung des ganzen Gesetzes und der Sinn des Gesetzes und die Zusammenfassung des Gesetzes ist. Also Gott bringt sein Volk zu sich selbst an den Berg Horeb und dann gibt ihnen die 10 Gebote, 2. Mose 20. Ich möchte euch vorlesen ab Vers 3. Nicht, dass ihr diese Verse nicht kennt. Du sollst keine Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen und keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde und was unten der Erde ist. Du sollst dich von ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation, von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an tausenden von Generationen, von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Gott sagt, Gott ist ein eifersüchtiger Gott, er sucht die heim, er richtet die, die ihn hassen. Dagegen erweist er an denen Gnade, die ihn lieben. Und dann wird uns zusammengebracht, woran sich diese Liebe zeigt, die mich lieben und meine Gebote halten. Der Ausdruck der Liebe zu Gott und an Gott ist Gehorsam ihm gegenüber. Ich hoffe, ihr habt das noch ein bisschen im Ohr, dass wir Kinder des Gehorsams, nennt Petrus jetzt uns in die Gemeinde, Gottes Volk, dass, davon schreibt, dass wir Kinder des Gehorsams sind. Das heißt, die Gott lieben, der Ausdruck der Liebe zu Gott ist Gehorsam gegenüber seinen Geboten. Was ist das Gebot oder wie zeigt sich das? Derjenige, der eben Gott liebt, der hält seine Gebote. Geht mal mit mir in 5. Mose 5. 5. Mose 5. Das ist eine weitere Zusammenfassung, die uns da noch ein bisschen mehr Einblick gibt. In 5. Mose 5 und dann bis 6 gucken wir uns ganz kurz an. Da wiederholt Mose der kommenden Generation die Gebote des Herrn. Und ab Vers 2 lese ich, der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr den Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Und dann kommt in den nächsten Versen, kommen die 10 Gebote, kommt die Zusammenfassung oder die Formulierung der 10 Gebote. Die werde ich jetzt im Einzelnen nicht lesen. Aber dann all diese Dinge, was Gott sagt, was sein Gebot ist. Und jetzt schaut mal in Kapitel 6, ab Vers 1. Und dies ist das Gebot, die Ordnung und die Rechtbestimmungen. Also so in gewisser Weise eine Art Zusammenfassung. Also das war das Gebot, die Rechtbestimmungen und die Satzungen, die Gott ihnen dem Volk gegeben hat. Und dann sagt er in Vers 2, damit, oder ich lese noch mal, und das ist dieses Gebot, die Ordnung und die Rechtbestimmungen, die der Herr, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut, in dem Land, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz zu nehmen, damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen, seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete, du und deine Sohnes, Sohn und so weiter. Das heißt, immer in den nachfolgenden Generationen. Achtet darauf, da sind die Gebote, damit ihr sie lehrt, damit sie bewahrt werden. Kommt euch die Formulierung bekannt vor? Das ist der Missionsbefehl. Das ist, als Jesus die Jünger aussendet und sagt, geht, lehrt sie. Warum? Damit sie es bewahren, damit sie es tun, damit sie es halten. Da erfüllt sich im Prinzip das Ganze. Aber hier, und dann, was sollen sie es tun? Schaut mal Vers 4, Kapitel 6, Vers 4. Dann geht das Schema Israel. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Jetzt ist die Zusammenfassung des Gebots, all dieser Gebote. Jetzt hör Israel gut zu, sagt Gott. Du sollst den Herrn lieben. Und zwar wie? Mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Komplett, durch und durch. Mit deinem ganzen Wesen sollst du Gott lieben. In allen den Entscheidungen deines Lebens, in allen Bedürfnissen deines Lebens und mit all deinen Handlungen deines Lebens. All das und in all das beziehe Gott mit ein. Tu nichts, entscheide nichts, erwarte nichts, verlange nichts ohne Gott. Beziehe Gott in dein Leben hinein. Wenn du das tust, liebst du Gott. So. Und dann kommt es sehr, sehr, was sehr interessant ist, Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Da haben wir das Problem. Lieb Gott. Wenn du Gott liebst, hältst du seine Gebote. Damit man die Gebote halten kann, muss man sie im Herzen haben. Und da war das Problem. Und ich habe es euch vorgelesen, bis auf den heutigen Tag habt ihr noch kein Herz zu hören, kein Herz zu sehen. Das Volk war nicht in der Lage, in dieser Art und Weise Gott zu lieben. Das Herz war noch nicht gereinigt, es war voller Selbstsucht, von der Selbstliebe, voll. Und in jeder Situation auf der Wüstenwanderung hat sich, in jeder Prüfung, in jeder Versuchung hat sich das offenbart, dass das Volk gar nicht Gott geliebt hat und das gar nicht die Nächsten geliebt hat, sondern dass es bei allem permanent alles nur um sich selbst dreht. So, und von dieser Selbstsucht muss das Volk gereinigt sein. Gottes Volk muss davon gereinigt sein, damit es in der Lage ist, Gott zu lieben. Als Jesus gefragt wird, was das höchste Gebot ist, geht mal in Markus Kapitel 12. Markus Kapitel 12. Die Schriftgelehrten haben gerne Jesus Fallen gestellt, wollten ihn überführen, wollten ihn auch darstellen als ein Lehrer, der gegen das Gesetz ist. Ab Vers 28. Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete ihm, das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, also ist nur einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größeres als dieses ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Rechtlehrer, das war schon ein bisschen anmaßend, oh Jesus, gut gemacht, hast du recht geantwortet. Und sagt, Rechtlehrer, du hast nach der Wahrheit geredet, denn er ist einer und es ist kein anderer außer ihm. Und ihn zu lieben, aus ganzem Herzen, aus ganzem Verständnis, aus ganzer Seele und aus ganzer Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist viel mehr als Brandopfer und Schlachtopfer. Ja, das ist, was Gott will, richtig. Nicht einfach nur stures Halten von Ritualen und Gesetzen, und, sondern das, um das geht's. Das ist die Zusammenfassung. Wer, was Jesus sagt, ist, wer Gott vom ganzen Herzen liebt und den Nächsten wie sich selbst, der lebt, wird niemals im Gegensatz zum Gesetz leben. Er wird niemals etwas tun, was dem Gesetz widerstrebt. Wenn wir alles aus der Liebe zu Gott tun oder unsere Motivation, alles aus der Liebe zu Gott und aus der Liebe zum Nächsten, wird das niemals gegen das Gesetz sein. Das, Jesus sagt, darum geht's. Das ist die Summe und das ist die Bedeutung und das ist das Eigentliche vom Gesetz. Das ist Liebe. Das ist Liebe. Das ganze Handeln ist darin motiviert. Und darum, eine Stelle noch und dann gehen wir weiter in Römerbrief. Gehen wir mit mir in Römerbrief, Kapitel 12. Nee, Kapitel 13, Vers 8. Kapitel 13. Paulus schreibt, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das ganze Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Also bringt Paulus nochmal auf den Punkt. Es ist in allen, alles in, er sagt, nimm irgendein Gebot, irgendein Gesetz, irgendeine Forderung Gottes, stell das in dieses Licht und du verstehst, dass in der Liebe wird das niemals gegen irgendein Gebot Gottes sein. Das ist herausfordernd, gell? Der Punkt ist aber der, worauf ich hinaus möchte, ist, niemand ist in der Lage, so zu leben und so zu lieben. Und das Neue ist, und Petrus spricht davon und er sagt, wir sind jetzt in der Lage. Warum? Wir leben, wir sollen ein heiliges Leben führen. Warum? Weil Gott unser Herzen gereinigt hat. Er hat uns in eine Stellung gebracht. Er hat uns, die Reinigung ist nicht nur äußerlich gewesen, die geht so tief, die geht in unser Herz rein, dass wir in der Lage sind, so zu lieben, wie Gott es möchte. Nicht, dass wir es tun, sondern das ist etwas, was er uns geschenkt hat. Oder was der Geist an uns tut und in uns tut. Und darum, das ist so neu, das ist so herrlich, das ist so gewaltig. Und ich sprach letzten Bibelstunde schon darüber, dass die Liebe eigentlich sogar dafür als ein Echtheitszeichen von den Menschen sind, die wirklich unter dem neuen Bund sind. Andersrum gesagt, wer auf einmal in der Lage ist, Gott zu lieben und den Nächsten, der ist ein Kind Gottes. Andersrum, wer das nicht tun kann, der ist kein Kind Gottes. Entweder ist man in dem alten Bund oder im neuen Bund. Und im neuen Bund, das Kennzeichen des neuen Bundes ist die Befähigung. Es ist die Befähigung, so zu lieben, wie Gott es möchte. Es ist die Befähigung. Es ist ein Gnadengeschenk. Welche Römerstelle ist da so wichtig? Römer 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das ist das, was das Wunder ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen, so dass die Liebe ein Kennzeichen wird für den christlichen Glauben. Da, wo auf einmal diese Art von Liebe auftaucht, dann sagen die Aposteln, zum Beispiel Paulus, in fast allen seinen Briefen, er dankt Gott und sagt, oh, ihr seid echt. Ja, warum denn? Ja, ich sehe Liebe bei euch. Ich sehe Liebe zu den Geschwistern. Ich sehe Liebe zu den Brüdern. Er staunt darüber und freut sich darüber und betet, weil permanent das als ein Echtheitskennzeichen, das immer wieder und immer wieder auftaucht. Warum? Der Mensch ist vorhin nicht in der Lage, das zu tun. Er kann sich bemühen, er kann sich anstrengen, aber das ist dann nicht andauernd und das ist nicht, und das ist oft geschauspielert, das ist nicht echt. Man kann so tun, als ob. Man kann das lernen, zu sagen, ah, ich liebe dich, hab dich lieb. Das kann man machen. Man kann bestimmte Floskeln, bestimmte Redeweise, bestimmte Handlungsweise, man kann sich das antrainieren sozusagen, um einen Schein zu erwecken. Und selbst gegenüber Gott kann man so tun, als ob man Gott liebt. Aber letztendlich ist das geschauspielert und das ist nicht echt und das ist schon lange nicht anhaltend. Aber das Neue ist eine Liebe, eine tiefe Liebe, eine beständige Liebe, eine ungeheuchte, eine echte Liebe. Ich möchte euch nur ein Gespür dafür geben, wie sehr das Paulus beeindruckt oder wie sehr das als Kennzeichen in unserer Bibel auftaucht. Wirklich ganz kurz, eine kurze Reise. Gebt mir einen Epheserbrief. Epheserbrief. Kapitel 1. Vor vielen, vielen Jahren war das der Text für mich als Ausgangssituation, über dieses Thema nachzudenken und darüber zu predigen und zu lehren. 1. Korinther, Epheser Kapitel 1, Abvers 15. Paulus schreibt: Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben in oder an dem Herrn Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken und gedenke eure in meinen Gebeten. Paulus hört von den Ephesern und sagt, nachdem ich von eurem Glauben gehört habe und eurer Liebe zu den Heiligen, beginnt er Gott dafür zu danken. Der Glaube an Jesus Christus oder in Christus, dass ihr Glaube in Christus ruht. Woher weiß Paulus, was hat er gehört? Die Liebe zu den Heiligen. So dieses Liebe zu den Heiligen ist da ein Kennzeichen. Ein Kennzeichen des Glaubens, des echten Glaubens. Und darum, dieses Thema zieht sich im Epheserbrief immer und immer wieder durch. Aber das lasse ich jetzt. Philipperbrief. Ich will euch nur zeigen, wie ihr fast jeden Brief so beginnt. Philipperbrief, Kapitel 1. Ab Vers 9. Und um dies bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in der Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt, damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Also auch hier an die Philipper spricht er und sagt, und dies erbete ich, das bete ich für euch, für was? Dass eure Liebe immer noch mehr und mehr zunehme, dass es immer deutlicher und sichtbarer wird. Kolosserbrief, der nächste Brief. Kolosser 1, Vers 3. Immer in seinen Gebeten. Wir danken Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten, dass wir von eurem Glauben in Jesus Christus gehört haben und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch im Himmel aufbewahrt worden ist. Wiederum, Glaube, Paulus hört wieder, betet für die Kolosse und was beinhaltet? Ihr Glaube ist geknüpft an die Liebe zu den Heiligen. Das ist der Grund, warum er sich sicher ist, dass mit den Kolosser geht's vorwärts. Die sind wirklich echt. Das Gleiche findet ihr 1. Thessalonicher. Einfach weiter. Wir können im Prinzip durch jeden Brief im Neuen Testament durchgehen und sehen, wie die Apostel immer wieder dieses wichtige Thema ansprechen. Schaut mal, Thessalonicher Kapitel 1, Vers 2. Wiederum, wir danken Gott alle Zeit für euch, alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig von unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken. Und die Bemühung der Liebe und Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht in Wort allein, sondern in der Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wiederum, ihr Thessalonicher, wir danken Gott für euren Glauben. Warum? Ja, was wir gepredigt haben, das waren nicht leere Worte. Wir sehen das in eurem Leben. Ja, wie? Die Liebe zu den Heiligen. Die Liebe zu den Heiligen immer und immer wieder als ein Kennzeichen des echten Christseins. 2. Thessalonicher, Vers 3. Also Kapitel 1, Vers 3. Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Auch wiederum. Seht ihr das? Immer und immer wieder. Der Glaube wird in Verbindung gebracht mit der Liebe zu den Heiligen. Und da, wo er sagt, okay, ich höre, dass ihr euer Glaube da ist, woran merkt Paulus das? Ihr habt eine Liebe zu den Heiligen. Oder wo er dankt und betet dafür, Er sagt, euer Glaube und eure Liebe ist da, aber sie mögen noch mehr und mehr zunehmen. Und das ist immer und immer wieder. Wir können weitergehen, Philemonbrief, Hebräerbrief, Johannesbriefe. In all diesen Briefen ist das Kennzeichen echten Glaubens, ist die Liebe zu den Heiligen. Ist die Liebe zu den Heiligen. Warum ist das so ein gravierendes oder ein wichtiges Kennzeichen? Warum? Ich möchte euch 3 Punkte nennen und ich werde sie aber nicht in der Reihenfolge abhandeln. Das würde uns wieder eine Weile aus dem Petrusbrief wieder rausnehmen. Aber ich möchte anhand eines Beispielbriefes euch über diese Dinge kurz nachdenken. Warum ist das Echtheitszeichen eines Christen die Liebe zu den Heiligen, zu den Brüdern? Warum? Erstens, weil es das Wesen Gottes widerspiegelt. Es zeigt, dass diese Reinigung wirklich tief war und dass sie echt war, weil die Liebe zu den Heiligen es offenbart, dass in diesem einen Menschen das Wesen Gottes wohnt. Was ist einer unserer Lieblingslieder? Oder kennt ihr das noch? Gott ist die Liebe. Das ist ein uraltes Lied, so ein schönes, habe ich schon lange nicht gesungen. Lukas, alles klar. Gott ist die Liebe. Das ist, wenn das Thema, wenn ich dieses Fass aufmache, dann war es das. Das ist ein lohnendes Bibelstudium. Von ersten Zeilen bis zur letzten Zeilen der Schrift. Gott in seinem Wesen zu denken. Und Gott ist in seinem Wesen Liebe pur. Das heißt, wenn einer in der Lage ist zu lieben, dann merkt man, irgendwas ist mit ihm passiert. Gottes, die Fähigkeit zu lieben, widerspiegelt das Wesen Gottes. Und darum ist es ein Kennzeichen eines Christen, eines derjenigen, der unter dem neuen Bund ist, der befähigt ist zu lieben. Gottes Wesen ist in ihm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, weil es den Gehorsam bzw. zu Jesus Christus beweist. Die Liebe, das Kennzeichen der Liebe offenbart die Fähigkeit und die Bereitschaft und das Halten der Gebote. Es zeigt, da ist jemand da, der befähigt ist, Gebote zu halten. Denn der Ausdruck des Gebots ist die Liebe. Es zeigt jemanden, der ist gehorsam. Der ist gehorsam. Das ist ein Kennzeichen, Glaubensgehorsam. Und das Dritte ist, weil es absolut im Gegensatz zu der Welt steht. Und zwar zum Hass der Welt. Die Welt liebt nicht. Die Welt liebt nur sich selbst. Sie hasst aber Gott, sie hasst Christus und sie hasst alle, die Gott und Christus gehören. Und das ist das stärkste Kennzeichen. Wenn Jesus sagt, an der Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid. In all diesem Zusammenhang bringt er und sagt, aber die Welt hasst euch. Warum? Weil ihr nicht von der Welt seid. Ich will es so formulieren, wenn die Liebe zu den Heiligen offenbart, dass man Kind Gottes ist, warum? Weil kein Kind Gottes wird nicht die Geschwister lieben, er ist nicht in der Lage dazu. Darf ich an dieser Stelle vielleicht schon mal kurz vorgreifen? Wenn es dich nach der Gemeinschaft mit den Geschwistern oder nach der Gemeinschaft der Gläubigen dich sehnt, und du sie lieb hast und du sie gerne wiedersehen möchtest, wenn du mit dieser Gemeinschaft genießt und sie pflegen möchtest, weil und sie dir auf einmal wichtig ist, weißt du, dass das ein Kennzeichen für ein neues Leben ist? Das ist nicht normal. Das ist nicht normal. Nicht normal. Denn ein Nicht-Wiedergeborener, er hasst es. Er hasst es. Er hasst Gott, er hasst Christus und er hasst die Gemeinschaft, er hasst die Gläubigen. Und er wird alles dafür tun, um da eben nicht zu sein. Um da nicht zu sein. Und sie verfolgen und sie diskreditieren und in Misskredit bringen und sie schlecht darstellen. Und all dies, das wird alles tun. Das ist von Wesen, das ist Welt. Also wenn aber jemand die Kinder Gottes liebt, die Geschwister liebt, dann ist ein Wunder passiert. Das ist ein Wunder passiert, dann sein Herz wurde gereinigt. Sein Herz wurde gereinigt. Also im Wesentlichen sind das diese 3 Dinge, die das Kennzeichen eines gereinigten Herzens befähigt zu der Bruderliebe sind. Warum? Weil es Gottes Wesen widerspiegelt, weil es den Gehorsam Jesu gegenüber offenbart und weil es im Gegensatz zu der Welt, zu dem Hass der Welt steht. Es gibt einen Brief, der wie kaum ein anderer das zusammenfasst. Und um das zu verstehen, möchte ich mit euch heute noch diesen Brief kurz studieren. Es ist natürlich anmaßend, wir haben in, ich glaube, 2 Jahren ein Kapitel im Petrusbrief geschafft und jetzt in einer halben Stunde einen ganzen Brief, nämlich 1. Johannesbrief. Aber ich will euch da nur ein bisschen hineinnehmen. Und da, wenn wir das verstanden haben, dann haben wir schon einiges verstanden, was diese Liebe oder wie diese Liebe definiert wird, was diese Liebe ist, was ist das Kennzeichen dieser Liebe. Ich möchte nochmal diese steile These machen. Und auch wenn ich weiß, dass ich uns da echt herausfordere und vielleicht sogar einen oder anderen in Zweifeln bringe, aber das ist gut. Das ist absolut gut, weil dann prüft man sich und wenn man echt ist, dann wird man fest. Und wenn man nicht echt ist, dann hat man die Gelegenheit, Buße zu tun und echt zu werden. Das ist ein Liebesdienst, den ich damit tun möchte. Die steile These ist, dass ein Kind Gottes, wenn er wiedergeboren ist, befähigt ist zu lieben. Er ist befähigt, denn die Liebe ist ausgegossen in sein Herz. Und dass man daran jemand erkennen kann, ob er ein Christ ist oder nicht. Und wenn einer ständig lieben möchte, aber nicht kann, dann sollte er auf die Knie gehen und schleunig zu Jesus gehen und um diese Liebe bitten, dass der Geist Gottes sein Herz kommt und ihm Wohnung nimmt, sein Herz reinigt und sein Herz befähigt, von sich selbst wegzuschauen und auf Christus und auf den Nächsten. Also, habt ihr 1. Johannesbrief, ja? Wir sind im Petrusbrief, aber nur ein kurzer Durchgang. Kaum ein anderer Brief ist so klar geschrieben worden, um uns das deutlich zu machen, was Echtsein bedeutet. Und das Anliegen von Johannes ist, dir und mir eine tiefe Freude zu geben, eine tiefe Gewissheit zu geben, dass du ein Kind Gottes bist. Das ist das Anliegen. Nicht jemanden zu verurteilen und sagen, Edge, du bist nicht. Habe ich es doch gesagt, sondern genau das Gegenteil. Es soll jemand dazu bringen, zu sagen, oh, ich bin's. Und ein Kennzeichen, ein Erkennungszeichen nach dem anderen bringt Johannes in seinen Brief und sagt, guck mal, daran erkennt man. Ein Kennzeichen nach dem anderen. Und wenn man den Brief durchgelesen hat und sich mit diesen Kennzeichen identifizieren kann, sagt, oh, stimmt, ich bin's. Ja, wenn man durchgelesen hat und sagt, damit kann ich nichts anfangen, dann höchste Zeit. Der Grund, warum Johannes einen Brief schreibt, ist folgendes. Schaut mal, Kapitel 1, ich lese ab Vers 3. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Der Grund ist, in diese Gemeinschaft hineinzukommen, nicht zu trennen. In diese Gemeinschaft hineinzukommen, in die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn und zwischen denen, die dem Vater und Sohn gehören, das ist den Sein, die Gemeinde. Und das Ziel ist, damit die Freude vollkommen sei. Das Ziel ist Freude. Wie macht er das? Schaut mal, oder Kapitel 5, Vers 13 ist die Zusammenfassung. Er fasst es nochmal anders. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. So, wie kommt man in diese vollkommene Freude hinein? Das Wissen, dass ich glaube an den Namen des Herrn Jesus Christus und somit, dass ich ewiges Leben habe. Wie kommt man in diese Freude hinein, in diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn und mit den Gläubigen, die gemeinsame Glaubensgewissheit? Ich finde das sehr, sehr interessant und wichtig. Glaubensgewissheit bringt uns in die Gemeinschaft hinein. Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Glaubensnichtgewissheit, Zweifel, da gibt es keine vollkommene Freude. Natürlich, wie denn auch? Kann es nicht geben. Und Johannes schreibt mit diesem Anliegen, du hast die Möglichkeit zu wissen, gehörst du zu ihm oder nicht. Damit du endlich zur Ruhe kommst und endlich Frieden und Freude haben kannst. So, wie macht er das? Er baut das sehr, sehr logisch eigentlich auf, obwohl es sehr zirkulierend ist, aber es hat eine gewisse Struktur und ein Anliegen. Er beginnt damit mit Folgendes. Er sagt, das erste Erkennungszeichen, das erste, was du begreifen prüfen muss, ist, bist du im Licht oder nicht? Bist du im Licht oder nicht? Was meint er damit? Woran erkennt man, ob man im Licht ist oder nicht? Er sagt, wer meint, er hat keine Sünde, ist nicht im Licht. Die Grundlage und der Beginn von allem ist die Erkenntnis, ich bin ein Sünder. Johannes sagt, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir. Das heißt, wenn jemand behauptet, er hat Gemeinschaft mit Gott und mit den Gläubigen, aber permanent kein Licht hat über sich selbst, über den Ratschluss Gottes, über Gott, über sein Wesen, wer da keine Ahnung hat, sagt, hat er keine Gemeinschaft mit Gott. Und was ist die erste Erkenntnis, die wichtig ist? Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so sind wir nicht im Licht. Hier geht es nicht darum, dass wir sündlos sind. Die erste Erkenntnis ist das Bewusstwerden, ich bin ein Sünder. Das ist die Voraussetzung. So startet Johannes und beginnt damit. Das ist das Erste. Und dann sagt er natürlich, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist es treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Guter Start, gell? Das bringt schon mal die erste Freude. Ich bin ein Sünder. Und in Jesus Christus habe ich Vergebung. Das zweite Erkennungszeichen. Und jetzt kommt er näher zu dem Thema. In welches Licht müssen wir gestellt werden? Von welcher Sünde müssen wir überführt werden? Was müssen wir erkennen und bekennen und gereinigt werden an unserem Herzen? Vers 3, Kapitel 2. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. So, im Licht leben. Heißt, in der Erkenntnis Gottes leben. Und heißt, was müssen wir erkennen? Woran erkennen wir, dass wir ihn erkannt haben, dass wir ihn wirklich verstanden haben? Wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, ist ein Lügner. Und in ihm ist nicht die Wahrheit. Wer aber sein Wort hält, in dem ist er wahrhaftig die Liebe Gottes vollendet. Oh, merkt ihr das? Ich hoffe, ihr könnt meinen Gedanken und der Auslegung folgen. Wer Gott kennen heißt, seine Gebote halten. Wer seine Gebote hält, ist in Gott vollkommen. Warum? Weil die Liebe in ihm vollendet ist. An der Liebe erkennt man, ob jemand in Geboten wandelt. Vers 6. Wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Also, worin zeigt sich die Liebe und das Halten der Gebote? In unserem Leben, in unserem Wandeln, in dem, was wir tun. Vers 7, Geliebte, nicht ein neues Gebot schreibe ich euch. Jetzt ist die Frage, um welches Gebot geht's? Welches Gebot gilt zu halten? Nicht ein neues Gebot schreibe ich euch, sondern ein altes Gebot, das ihr von Anfang an hattet. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Wiederum schreibe ich euch ein neues Gebot, das, was wahr ist, in ihm und in euch, weil die Finsternis vergeht und das wahrhaftige Licht schon leuchtet. Wer sagt, dass er im Licht sei und hasst seinen Bruder, ist in der Finsternis bis jetzt. Wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und nichts Anstößiges ist in ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wohin er geht, weil die Finsternis seine Augen verblendet hat. Johannes sagt, okay, im Licht wandeln heißt es, in der Erkenntnis Gottes wandeln. Was ist die Erkenntnis Gottes? In seinen Geboten wandeln. Was ist das Gebot? Die Liebe. Er sagt, ich will nicht zu tief hineingehen, man sagt, ich schreibe euch eigentlich kein neues Gebot, sondern ein altes Gebot. Warum sagt er ein altes Gebot? Zwei Gründe können dafür alt, weil es schon ein paar Jahre alt ist. Und zwar wie alt? Schon so alt, das steht in 3. Mose 19. So alt ist es schon. Das ist das Wort, das Gott gesagt hat, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Das hat Jesus nicht erst im Neuen Testament eingeführt. Das gehört zum Gesetz, das hat er gesagt. Gott zu lieben und die Nächsten wie sich, das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Das ist eigentlich schon sehr alt, sagt Johannes. Aber ich schreibe euch trotzdem neu. Ich schreibe es auch noch einmal. Neu ist es, warum? Warum ist es neu? Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Weil in Jesus Christus, in dem neuen Bund, es eine neue Funktion, beziehungsweise wir einen neuen Stand haben. Das ist jetzt das Gebot. Er gibt uns nicht, die 10 Gebote zu halten. Er sagt, liebe deinen Nächsten. Wenn du das tust, dann erfüllst du mein Gesetz. Das ist das Neue. Aber jetzt sagt, wenn jemand sagt, ja, ich lebe mit Gott, ich liebe Gott, ich kenne Gott und vielleicht sogar ich halte seine Gebote und dann sagt, aber seinen Bruder hasst, da hat Gott nie erkannt. Das ist eine steile These, oder? Das ist sehr herausfordernd. Also das ist ein Prüfungskennzeichen. Wer sagt, er ist im Licht und hasst seinen Bruder, der ist in der Finsternis. So baut Johannes seine Argumentation auf. Und dann ab Vers, nächster Abschnitt, er sagt, wer die Welt liebt und Gott nicht liebt, der ist auch nicht sein. Schaut mal, Vers 15, ich mache ein bisschen schneller. Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott und du liebst genauso die Welt. Diese zwei Dinge sind nicht miteinander vereinbar. Bruder hassen und zu sagen, ich gehöre Gott, ist nicht vereinbar. Die Welt zu lieben und Gott zu lieben, ist miteinander nicht vereinbar. Es geht nicht. Das nächste Kennzeichen ist ab Vers 20 oder ab Vers 19, eigentlich ab Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so auch jetzt sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber die blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie nicht von uns sind. Was ist das nächste Kennzeichen dafür, dass einer Gott nicht kennt? Er hasst die Gemeinschaft der Gläubigen. Darf ich an dieser Stelle sagen, ich kann mir vorstellen, was bei einigen Köpfen geht, wenn man von der einen Gemeinde in die andere sagt, oh, guck mal hier, die sind nicht bei uns geblieben. Ja, da kann ja jeder für sich beanspruchen nehmen und den anderen diskreditieren damit. Das ist aber nicht die ganze Thematik ist, wer den Bruder hasst, darum geht es, wer den Bruder hasst, der ist nicht mit Gott. Und wer die Gemeinschaft mit den Gläubigen, hier geht es nicht von einer Ortsgemeinde, grundsätzlich, wenn einer die Gemeinschaft mit den Gläubigen hasst und sie nicht erträgt und geht, dann offenbart er, wessen Kind er ist. Das ist, was Johannes hier damit meint. Schaut mal, nur wenn jemand geht, ist noch kein Kennzeichen. Aber merkt ihr, wie viel Johannes an Zeichen gibt? Das muss man alles zusammenbringen und sagen, guck mal, es gibt weit mehr als nur ein Aspekt. Es gibt viele Gründe, warum der eine vielleicht gegangen ist oder nicht. Aber der ganze Hintergrund ist, warum? Und das ist der Hass zu den Brüdern. Mit dem kann ich nicht zusammen. Wir kennen das, gell? Ich kenne das. Mit dem kann ich nicht zusammen sein. Man verweigert sogar die Gemeinschaft. Nächste Kennzeichen, und das ist sehr erstaunlich. Schaut mal Kapitel 2, Vers 20. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern ich habe schon so viel da gemalt, dass ich nicht mal meinen Text selber lesen kann, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Das nächste Kennzeichen. Das ist ein logischer Aufbau, den Johannes macht. Er sagt, eigentlich, woran erkennen wir, dass wir ihm gehören? Johannes muss es uns nicht schreiben. Paulus muss es uns eigentlich nicht schreiben. Eigentlich sagt das uns schon längst der Heilige Geist. Die Kinder Gottes werden von wem am Herzen gereinigt? Von wem gelehrt? Von Gott. Wir erinnern euch nur an die Wahrheit. Und der Geist wird euch bestätigen. Wenn ihr das hört und das schließt, wird ihr sagen, oh, stimmt. Es ist wahr. Warum? Weil der Geist es euch bestätigt. Eine Hand bleibt noch kurz hier und eine geht in Thessalonicher. Ist das Thessalonicher? Ich glaube, ja. Ich sag euch gleich, okay? Wo war das Thessalonicher? Philipper, ich glaube, es war Philipper. Oben links. Ich finde es gleich. Wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Also, kleinen Moment. Doch, 1. Thessalonicher 4,9. Was doch 1. Thessalonicher? 1. Thessalonicher 4,9. Ja, jetzt habe ich es. Kapitel 4, wir sind in der gleichen Thematik, das geht um Heiligung, das ist Gottes Wille. Und dann Vers 9. Was aber die Bruderliebe betrifft, so habt ihr nicht nötig, dass man euch schreibt, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Was aber die Bruderliebe betrifft, so haben wir es eigentlich nicht nötig, sagt Paulus. Eigentlich müssen wir es euch gar nicht schreiben. Warum? Denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. Das ist das Kennzeichen des neuen Bundes. Und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Ich werde mein Gesetz auf ihr Innerstes schreiben. Gott zu lieben und den Nächsten, das werde ich ihnen auf ihr Herz legen. Das wird ihr Denken bestimmen, das wird ihr Handeln bestimmen, das wird ihr Fühlen bestimmen. Ich werde es machen, dass sie sich verändern. Und Paulus weiß das, Johannes weiß das. Ihr habt die Salbung. Ihr habt alles Wissen. Also wenn ihr zu ihm gehört, wenn ihr im Licht seid, wenn ihr Gott kennt, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Dann werdet ihr eigentlich wissen, dass es wahr ist. Das wird euch auch euer Anliegen sein. Daran erkennt man. Wisst ihr, ich habe das hier erlebt. Ich habe das beides hier erlebt. Ich habe in dieser Gemeinde, als ich hergekommen bin, vor ein paar Jahren, beides erlebt. Eine herrliche Liebe. Das ist ein Hauptgrund, warum ich geblieben bin. Und einen Hass. Beides habe ich erlebt. Es ist erstaunlich, wenn ich rumfahre und meinen Dienst zu tun. Ich komme an einen Ort, ich kenne die Leute nicht. Ich komme rein und ich werde aufgenommen und ich bin da und ich denke, als ob ich die schon lange kenne. Das ist eins der schönsten Erlebnisse als Reiseprediger. Du kommst an einen Ort und man setzt sich hin und man fängt an zu beten und dann höre ich, wie sie Jesus lieben und beten. Und in dem Moment, ich kann es nicht erklären, kennt ihr das? Dann wird eins. Und man weiß, manchmal ist es gut, dass man nicht mehr weiß, weil dann wird man wieder nicht mal eins. Aber das reicht. Und ich sage, weil der Geist, und da ist der Geist, und auf einmal merkt man, da ist was. Man gehört zusammen. Das ist ein herrliches Phänomen. Das ist der gleiche Leib. Verschiedene Gliedern. Das kann man nicht herstellen. Man kann das heucheln, aber das kannst du nicht herstellen. Das macht Gott selbst. Das ist das Wunder der Gemeinde. Und ich erlebe das. Und das geht sogar über Nationen und Generationen hinweg. Da ist weder Mann noch Frau, noch Jude noch Grieche, weder arm noch reich. Das spielt keine Rolle, wer das ist. Auf einmal ist man eins. Und die Schrift sagt, das muss man keinen lehren. Warum? Das hat Gott in unsere Herzen hineingelegt. Aber wenn jemand das hasst und das nicht mag, und warum denn nicht? Es fehlt das. Da ist nichts im Herzen. Gehen wir zurück zum Johannes. Wenn ihr einfach nur bei eurem Studium vom Johannesbrief Stift nehmt und überall da, daran erkennen wir, das wissen wir. Und diese Begriffe mal durchschaut, dann werdet ihr merken, wie viele Kennzeichen Johannes bringt, um zu zeigen, was einen echten Christ ausmacht. Ich möchte euch ein paar Beispiele weitergeben. In Kapitel 2,29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt das auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wenn es offenbar wird, ihm gleich sein werden. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, auch wie jener rein ist. Die Welt erkennt uns nicht. Und sie hasst uns deswegen, weil wir nicht von dieser Welt sind. Das geht nicht konform. Wir wissen aber, auch wenn niemand noch nicht sieht, was wir wirklich sind, bald wird man sehen, was wir wirklich sind. Und mit dieser Hoffnung, weil ich weiß, Bin ich bereit, mich zu reinigen und all von den Gedanken und Selbstsüchten und Selbstliebe, bin ich bereit, mich zu, in dieser Heiligung voranzuschreiten? Vers 10. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Jeder, der nicht Gerechtigkeit tut, ist nicht aus Gott. Und wer nicht seinen Bruder liebt. Woran erkennt man ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels? Dazwischen gibt es nicht. Wer die Gerechtigkeit tut. Und was ist die Gerechtigkeit? Was ist die Erfüllung der Gerechtigkeit? Liebe. Und wer seinen Bruder nicht liebt, kann nicht aus Gott sein. Das ist die steile These von Johannes. Er sagt, es geht nicht. Es ist unmöglich. Vers 13. Wundert euch nicht, Brüder, wenn die Welt euch hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod ins Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleiben in sich hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in der Tat und Wahrheit. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und wir werden vor ihm unser Herz zur Ruhe bringen. So, dass das Herz endlich zu dieser Gewissheit kommt, muss es zur Ruhe gebracht werden, dass man sagt, okay, ich bin ein Gottes. Und Johannes sagt, woran erkennt man das? Wenn wir lieben, wenn wir auf einmal... Darf ich so sagen, wenn auf einmal die Not eines Bruders dir am Herzen ist, wenn dein Bruder leidet und du nicht kalt bleibst, wenn du sagst, wenn du da vorbeigehst und ihn siehst und ihn leiden siehst und sagst, ist doch egal. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, was eigentlich Liebe ist und was echte Liebe und geheuchelte Liebe ist. Echte Liebe zeigt sich in der Tat und Wahrheit. In zwei Dinge. Darüber müssen wir gleich ganz kurz nachdenken, wirklich ganz kurz. Echte Liebe zeigt sich, ob das echte Liebe nicht geheuchelt ist, ist nicht, dass man nur sagt, liebe Geschwister, guten Abend, sondern dass man auch etwas tut, dass dieser Liebe entsprechend ist. Eine Liebe, die nur als Bekenntnis, als ein Lippenbekenntnis ist, aber keine Tat dahinter ist. Jakobusbrief ist voll von diesen Beispielen, sagt, das ist keine Liebe, das ist kein Glaube. Paulus freut sich über all die Gemeinden. Warum? Weil man ihren Glauben in ihre Liebe zu den Heiligen sichtbar wird. Sie haben sich in ihren Bedrängnissen, haben sich denen angetan, in ihren Verfolgungen, in ihren Leidenssituationen, in ihren Nöten. Sie haben sie aufgenommen, sie haben sie versorgt, sie haben sich um sie gekümmert und haben ihre Liebe darüber bewiesen, dass sie etwas getan haben. Nicht nur immer gesagt haben, ja, wir lieben euch, wir lieben euch, wir lieben euch. Da ist einer da, der leidet. In dem Fall, Kinder, heißt es, wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz, schaut nochmal, sein Herz, das ist aber, was gereinigt werden muss. Da entspringt die Liebe. Das muss gereinigt werden. Aber wenn du selbstsüchtig bist und nur auf dein und auf dich selbst fixiert bist, dann bist du nicht in der Lage, du wirst sagen, ja, gesegnet seist du oder ich bete für dich, dass Gottes Liebe dich überschüttet. Ich hoffe, dass Gott sich dich erbarmt in seiner Liebe und wirst gehen und sagen, in der Kälte zwei Paar Handschuhe, das ist aber, ich verstehe, was ich meine, ja. Der Punkt ist, die Liebe, ich bin kein Freund zu sagen, die Liebe ist gefühllos. Das ist einfach nicht wahr. Das nur auf einer rationalen Ebene die Liebe abzustufen, ist nicht biblisch. Absolut nicht wahr. Aber die Liebe nur rein emotional zu definieren, das wäre gefährlich. Ich möchte sogar behaupten, dass die Liebe in erster Linie ist, eine Tat ist. Oder die wahre Liebe ist in erster Linie eine Tat, die zeigt sich in einer Tat, in dem das, was man tut. Woran offenbart sich die Liebe Gottes zu uns? Dass er so voll Gefühle zu uns hat. So Schmetterlinge im Bauch. Das beste Beispiel für mich ist Johannes 13. Als Jesus wusste, dass er von Gott kam und wieder zu Gott gehen wird, hat er sich sein Mantel abgelegt, den Schurz angelegt und hat ihnen die Füße gewaschen. Also hat er sie geliebt und liebte sie bis zum Ende, heißt es dort. Und das Zeichen, ein Liebesbeweis war, er wäscht ihnen die Füße. Und wenn man die Situation anschaut, gab es keinen Grund, sie wirklich aus dem Gefühl heraus zu lieben. Sie lagen da und haben darüber diskutiert, wer unter ihnen der Größte sei. Die Füße, die haben gestunken. Die Zehennägel waren echt eklig. Es war nicht so wie heute Schuhe, wir tun es schon bei Socken schwer, gell, wenn man sie auszieht. Stell dir vor, so Sandalen durch die Wüste, nicht immer schön Zehennägel geschnitten, abgekaut, abgerissen. Abgekaut wahrscheinlich nicht, aber abgerissen. Und jetzt sagt Jesus, ich zeige euch, wie sehr ich euch liebe. Er wäscht ihnen diese dreckigen Füße. Das ist eine Tat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er auf diese Welt kam. Das ist eine Tat. Das ist das Erste, was er tut. Der Liebesbeweis ist, Gott wird Mensch. Er tut etwas. Liebe ist in erster Linie eine Tat oder zeigt sich in einer Tat, so will ich so sagen. Ich würde sogar vielleicht vorher noch einen Schritt zurückgehen, in einem Entschluss, in einem Beschluss. Jesus, stirbst du für sie? Wie sehr liebst du sie? Bist du bereit, für sie zu sterben? Bin ich. Machen wir einen Ratschluss, wie wir das hinkriegen? Machen wir. Man macht einen Entschluss, man setzt einen Bund fest, man sagt, wir machen das jetzt. Das ist der Plan. Wie können wir die Liebe zu den Menschen zeigen? Wir machen das, dann machen wir das. Und nicht, wir kommen und sagen, wir lieben euch alle. Schön. Der eine ist krank, der andere ist blind, der andere ist lahm, der andere ist hungrig. Der andere ist besessen. Wir lieben euch. Gott liebt euch. Was hat Jesus getan? Er tat etwas. Er kam zu ihnen, erniedrigte sich, wurde ein Diener. Ein Diener, um seine Liebe für dich und für mich auszudrücken. Lass uns sie lieben in der Tat und der Wahrheit. Zweitens, Wahrheit. Ich will euch nicht zu lange überziehen. Wir werden das Thema noch ein bisschen verfolgen. Liebe deckt nicht die Sünde zu. Liebe sagt nicht, ah ja, ich liebe dich, passt schon. Die Liebe schafft eine Grundlage, damit die Sünde zugedeckt werden kann. Das Erste, was Jesus tat, er kam auf diese Erde. Und was hat er getan? Er brachte Licht in diese Welt. Und dieses Licht ist die Wahrheit. Und was offenbarte diese Wahrheit? Deine Sünde. Das ist das, wie Johannes seinen Brief beginnt. Wer sagt, er hat keine Sünde, der ist nicht im Licht. Der steht nicht in der Wahrheit. Das heißt, Liebe bedeutet nicht, ich darf nichts sagen, bloß sonst ist ja unsere Harmonie und alles dahin. Das ist geheuchelte Liebe. Liebe spricht die Wahrheit an. Wisst ihr warum? Weil wenn man die Wahrheit nicht anspricht, gibt es keine Erkenntnis der Sünde. Wenn es keine Erkenntnis der Sünde gibt, gibt es keine Buße. Wo es keine Buße gibt, gibt es keine Rettung. Das heißt, die erste Liebestat und die erste Handlung der Liebe ist, die Menschheit und den Bruder und die Schwester von der Sünde zu überführen. Das ist eine Liebestat, was oft nicht als Liebe empfunden wird. Sünde nie aufdecken. Und wenn man sie aufgedacht hat, das ist lieblos. Das ist ein vollständig verkehrtes Verständnis von Liebe. Liebe besteht in erster Linie darin, einen Menschen nicht verloren gehen zu lassen. Und eine Tat ist, ihm seine Verlorenheit aufzuzeigen. Ich weiß, wie das geschehen kann. das kann sehr lieblos sein. Versteht ihr, was ich meine? Darf ich kurz etwas sagen? Es gibt verschiedene Motivationen, wie wir hingehen können und jemanden von der Sünde überführen. Wir können hingehen und sagen, ich habe schon immer gewusst, dass er gesündigt hat. Jetzt habe ich erlebt, gesehen, jetzt gehe ich hin und sage, schau mal, du bist's. Wir würden es nie so sagen, aber unsere Herzenshaltung wäre so. Hauptsache überführen. Jetzt bloßstellen. Um nur das Gefühl zu bekommen, ich bin besser. Er ist schlechter. Wir würden das nie laut sagen, aber glaubt mir, wie oft das die Motive sind. Und es ist etwas ganz anderes, zu sehen und zu leiden und zu sehen, wie jemand zugrunde geht, wie jemand dadurch unter dem Gericht steht und im Zorn Gottes steht, wenn jemand darunter leidet, und aus Liebe zu ihm hinzugehen und sagen, ich ertrage es nicht. Ich muss es dir sagen. Und nicht, um sich selbst zu profilieren, nicht selbst zu überheben, sondern um einen Menschen zu gewinnen. So sagt Jakobus, wenn wir jemanden, von einem Bruder, von der Sünde überführen, so retten wir ihn. Jakobus 5. Eine Sache mache ich heute noch. Schaut mal, Kapitel 4. Ja, das, ich muss so viel vom Gedankengang überspringen. Aber Kapitel 4, Vers 7. Hans hat das in der Gebetsstunde schon mal gelesen. Geliebte, das mache ich noch kurz. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hieran ist die Liebe Gottes zu uns offenbar geworden, dass Gott seinen eigenen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als zur Sühnung für unsere Sünden. Das ist die Definition der Liebe, was Liebe ist. Er sagt, Geliebte, erstens, wer aus Gott geboren ist, der liebt. Wer nicht lieben kann, ist nicht wiedergeboren. Ich nehme euch nur gedanklich kurz mit hinein. Was ist der erste Punkt? Wir wurden kostbar erlöst. Zweiter Punkt, wir wurden tief gereinigt. Und der dritte Punkt bei Petrus ist, wir wurden wiedergeboren. Diese Dinge gehören zusammen. Darum spricht auch Johannes so darüber. Sagt, wer in der Lage ist zu lieben, gibt es nur eine logische Schlussfolgerung. Er ist wiedergeboren. Wenn jemand nicht in der Lage ist zu lieben, er ist nicht wiedergeboren. Denn die Liebe ist nicht in sein Herz ausgegossen. Und dann definiert er die Liebe, was diese Liebe bedeutet. Und sie, dass Gott Mensch geworden ist. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbar, also erkennbar ist, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Es ist pure Wahrheit Theologie. Man sagt, Theologie spaltet. Die Lehre über Jesus, über die Erlösung, über den Umfang der Erlösung, das spaltet. Je mehr wir darüber reden, je klarer wir darüber reden, umso mehr trennen wir. Also nicht definieren. Das Erlösungswerk Jesu, seine Person, nicht definieren, nicht das ins Gespräch bringen, sondern einfach sagen, Christen lieben sich, also lieben wir uns. Das ist geheuchelt. Woran erkennen wir, was Liebe bedeutet? Es ist Theologie. Es ist Gottes Wort, das mir die Liebe definiert. Hierin ist die Liebe offenbar. Will ich Liebe verstehen, muss ich ans Kreuz schauen. Und was ist die Botschaft vom Kreuz verstehen? Da wird Liebe definiert. Da wird deutlich, was Liebe ist, am Kreuz. Und wenn man das Kreuz wegnimmt, die Menschwerdung Jesu wegnimmt, wenn man Jungfraugeburt wegnimmt, wenn man die Erlösungsbedürftigkeit wegnimmt, wenn man die Sündhaftigkeit des Menschen wegnimmt, Verdorbenheit, wenn man die ganzen Themen, Erwählung und Errettung und all dieses wegnimmt, weil das ja anscheinend alles spaltet, dann was bleibt noch? Harmonie, Liebe, darin ist die Liebe offenbart worden, das ist die Liebe. Die Botschaft von der Menschwerdung Jesu, das ist die Botschaft der Liebe. Ohne diese Botschaft gibt es keine biblische Liebe. Es gibt alle möglichen, aber das ist keine Definition, was Liebe ist. Keine klare Lehre über die Erlösung, keine Definition von Liebe. Darüber nächstes Mal ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, was es mit dir persönlich macht. Mich fordert das sehr heraus. Aber ich muss euch ehrlich sagen, es macht mir keine Angst. Es macht mir keine Angst. Weißt du warum? Weil ich hier stehe und euch wirklich lieb. Und das könnte ich nicht, wenn die Liebe nicht in mein Herz ausgegossen wäre. Ich könnte ich nicht. Wisst ihr, wie viele Schwierigkeiten wir miteinander haben können, wenn wir noch persönlicher, materieller, wie auch in welche Ebene. Solange wir weit auseinander sind, kann man sich ja gut lieben. Aber verbringen wir mal ein, zwei Wochen zusammen, schon wird es schwieriger. Oder mag man das nicht, dann stinkt das Essen, dann ist das und hier was auch immer. Aber dass man sich trotzdem, obwohl man so nah miteinander und so über so viele Jahre so liebt, wie geht das? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Das ist herrlich. Das ist herrlich. Das ist eine herrliche Botschaft. Liegt nicht an mir, liegt nicht, weil ich sage, oh, ich liebe mehr. Liegt darin, dass ich unter der Gnade des neuen Bundes stehe und befähigt bin, weil Gott mein Herz Stück für Stück reinigt. Stück für Stück reinigt, dass wir an diese Liebe zunehmen. Wir sind noch nicht am Ende. Wir wollen das nächste Mal noch uns ein bisschen damit beschäftigen. Und dann kommen wir zu der Wiedergeburt, die wir hoffentlich schon alle erlebt haben. Ich möchte beten. Jesus, wenn das ist das Kennzeichen deines neuen Bundes ist, die Liebe zu den Geschwistern, Herr, dann bitte ich dich für uns als deine Gemeinde, als dein Leib, auch hier vor Ort als Ortsgemeinde, aber nicht nur für uns, sondern für deinen ganzen Leib. Herr, lass strömen diese Liebe aus unseren Herzen heraus. Lass uns zunehmen in dieser Liebe, dass deutlich wird, Herr, dass jeder diese Freude und diese Gemeinschaft mit dir hat und untereinander, dass dir dadurch die Gemeinschaft wächst und wir darin fester werden und sicher sind, Herr, dass wir deine Kinder sind, weil wir dieses Wunder erleben dürfen in unserem Herzen. Danke dafür, dass du uns da hineingenommen hast in diesen neuen Bund und für diesen Brief auch, der uns so klar, eigentlich so klar vor Augen führt und so eine herrliche Gewissheit ins Herz gibt. Danke für diesen Abend und ich bitte dich, Herr, dass du die Gedanken und die Sprünge und ja, dass du das Unvollkommene und Schwache nimmst und das im Herzen bestätigst, denn eigentlich sollte jeder Einzelne hier im Raum durch deinen Geist belehrt worden sein. Amen.